Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mir heute wieder zuhört und es wird auch, ich kann es gleich vorweg sagen, es wird eine ganz besondere Folge für mich und wahrscheinlich auch für euch, weil hier gleich jemand an der Tür klingelt und normalerweise gehören da auch noch drei Jungs dazu, aber er kommt alleine. Es ist der Frontmann von Dust Bowls, einer Metalband, die ich wahnsinnig geil finde, ja, und die ich auch schon ewig lange höre und die Karriere verfolge, weil es eine ganz junge Band ist. Und ja, Lenny hat mich, glaube ich, so vor 1,5 Wochen angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm einen Podcast zu machen. Und ich habe natürlich sofort Hurra geschrien. Klar, also was auch sonst. Und ich habe ganz viele Fragen im Kopf. Ja, also nicht nur die typischen Groupie-Fragen, obwohl ich ja sowieso kein Groupie bin, sondern ich freue mich jetzt einfach nur auf dieses Gespräch. Aber klar, will ich wissen, wie sieht es denn da so aus auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne oder wie riecht es in einem Tourbus? Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das wird heute wirklich ein sehr interessanter Einblick hinter die Kulissen eines Musikers, aka Rockstars. Und ja, ihr seid live dabei. Deswegen spitzt die Lauscher und viel Spaß.
So, auf geht's.
Bam. Kuss, Liebe, Sex, Glitz, Wozu, Power, Liebe, Mut, Warum, Krise, Tränen, Angst, Wieso, Wahnsinn, Schwachsinn, Herzschmerz, Punkrock, Tacheles, Freundschaft, Klartext, Ja, Früher, Später, Kids, Heute, Morgen, Zukunft, Herz, Limit, Freiheit, Träume, Hoffnung, niemals, Augenblick, Fantasie, Musik, Rock'n'Roll, Bam.
So Lenny, jetzt sitzt du vor mir, gell? Und, wie ist es?
Interessant, aufregend.
Super. Ich glaube, ich möchte erstmal von dir wirklich was wissen, weil als du mir geschrieben hast vor 1,5 Wochen, ob wir nicht zusammen einen Podcast machen wollen, da habe ich so auf deinen Namen geguckt, den kannte ich bis dahin noch nicht in voller Länge. Und da stand Lenny Bruce Jr. Kannst du mir den mal erklären, woher kommt denn bitte dieser Wahnsinnsname?
Okay. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Also ich heiße wirklich Lenny, mit Vornamen, auch nicht Leonard, sondern wirklich Lenny. Und mein Nachname ist eigentlich Breuß. Soll ich den sagen? Öffentlich? Nee, natürlich. Ist okay. Mein Nachname ist eigentlich Breuß.
Ja.
Und wir haben, ich glaube 2013 haben wir eine Tournee gespielt mit Dust Bowl und mit amerikanischen Bands.
Da komme ich eh, wir kommen ja dann eh gleich noch drauf, ne, was du bist und überhaupt, weil das weiß ja hier nämlich keine Sau bis jetzt. Aber wie gesagt, jetzt geht es trotzdem erstmal um deinen Namen. Genau, also.
Wir haben dann mit amerikanischen Bands zusammengespielt und das war der erste Tourtag und dann kam so ein Typ aus dem Tourbus raus, so. Wir waren noch, ich war Anfang, ich war 19 ungefähr, glaube ich, so. Und dann kam da dieser Typ raus, ganz körpertätowiert, irgendwie sehr bedrohlich. Und ich kannte ihn so. Der hat mal bei der Band namens Exodus gesungen und ich dachte immer, so ein furchteinflößender Typ. Und er kam raus, Sonnenbrille auf und schreit nur so: Who is Lenny Bruce? Wer ist Lenny Bruce hier? Und ich war so: Oh shit. Ja, ich. Und er so: Du? Cool fucking name, dude. Und ich so: Okay. Dann meint er: Kennst du Lenny Bruce? Und ich so: Nein. Und er konnte Preuß natürlich nicht aussprechen und hat deshalb halt Lenny Bruce gesagt.
Bruce, ja.
Und ich dachte mir, wow, das klingt ja fucking cool.
Noch
Ja,
viel cooler als
super.
der deutsche Name.
Und es gibt einen Lenny Bruce, der war Comedian in den 60er Jahren in Amerika tatsächlich. Und dann habe ich mir sofort die Bücher gekauft von Lenny Bruce, dachte mir, okay, wer ist dieser Typ gewesen? Interessant. Und habe mich total identifizieren können, auch so mit ihm und seiner Idee von Comedy. Habe auch da angefangen, mich für Comedy tatsächlich zu interessieren. Und dachte, naja, scheiße, es gab den Lenny Bruce schon. Und da meinte ein guter Freund zu mir einfach: Naja, bist du einfach Lenny Bruce Jr.? Weil ich liebe den Blues, ich bin fanatisch und besessen von Bluesmusik. Und es ist im Blues ja ganz oft auch,
Ja, dass dann
dass die
Junior.
Interpreten halt irgendwie Junior haben. Da meinte er: Bist du Lenny Bruce Jr.? Und dachte mir: Okay,
Ja,
dann ist
Wahnsinnsname.
es das, go for
Genau,
it.
also ich habe mir dann auch gedacht, so, ja, da bin ich ja mal gespannt, ne? Weil, wie gesagt, ich kannte dich eben auch nur vom Vornamen, ne, als Frontmann von Dust Bowl. Jetzt sind wir ja, wie gesagt, beim Hauptthema. Der sitzt hier nämlich heute vor mir, direkt vor mir in meiner Küche. Aber wie gesagt, dieser lange Name, ne, dieser gewaltige Name war mir halt bis dahin auch nicht bekannt. Du, da habe ich auch gleich eine super lustige Anekdote aus meiner Familie. Mein Onkel ist als ganz junger Mann nach Amerika gegangen, als Jazzmusiker, ja, nach San Francisco. Und Vorname Volker und Nachname Butler. Und ist also da angetrabt, ja, mit seinem Köfferchen da angereist. Und hat da seinen Namen eben gesagt, oder wenn der, wie gesagt, irgendwo vorgelesen wurde, dann konnten die Amerikaner das eben auch nicht aussprechen. Die haben dann wirklich Fucker gesagt und Butler. Ja, und du kannst dir ja vorstellen, dass das irgendwie nicht lustig war, als Fucker Butler, ja, irgendwie da durch die Gegend zu düsen. Um es kurz zu machen, der hat sich dann wirklich nach relativ kurzer Zeit in David umtaufen lassen, weil er einfach keine Lust hatte, Fucker genannt zu werden, ja, weil die einfach das nicht aussprechen konnten. Ja. So viel zu dem, was Engländer oder Amerikaner nicht aussprechen können. Und ich hatte das auch schon mal in London. Ich bin in einem Hotel eingecheckt und die zwei haben mich ganz erwartungsvoll angeschaut, als ich kam. Und ich dachte mir, was ist da los? Und dann habe ich gesagt, ja, also hier mal ein Hellweg. Ah, you are the one who has this name, the road to hell.
Weil die sich
halt auch überlegt haben, was ist das? Ja, Hellweg, ja. Und dann war das auch so. Also egal, wann ich in diesem Hotel aufgeschlagen bin, egal, wann ich da irgendwie an dieser Rezeption vorbeikam, hieß es immer, hello, Mrs. Road to Hell. Und ich so, ha, 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 ja. Aber wie gesagt, diese zwei Anekdoten irgendwie zu meinem Namen und auch aus meiner Familie.
Ne? Ist immer ein guter Aufhänger.
Ein sehr guter Aufhänger, genau.
Um ins Quatschen zu kommen mit den Leuten.
Genau. Wir kommen jetzt einfach nochmal, wir starten irgendwie jetzt wirklich damit, was du jetzt wirklich beruflich machst. Das heißt, kann man das überhaupt so sagen, wenn man Frontmann einer Metalband ist? Ist das dein Hauptberuf? Ja.
Das ist eine gute Frage. Ich betrachte das nie so, ich mache mir so nie Gedanken. Naja, tatsächlich betrachte ich das unabhängig erstmal, sage ich mal, von Dustbowl. Das ist ein Teil ein sehr, sehr großer Teil. Meines Daseins und meines Machens und Tuns.
Ja, du bist Musiker, also das kann man ja eben sagen, ne?
Ja, aber für mich war es immer so, ich bin da, sag ich mal, sehr akribisch. Okay, da geht es ein bisschen tiefer, aber für mich war das die Entscheidung. Es gab so einen Punkt, an dem ich mich entschlossen habe. Für mich war immer klar, ich will Musik machen. Das sowieso. Das war immer klar. Aber es gab so einen Punkt vor wenigen Jahren, wo ich entschlossen habe, okay, ich kann nicht nur sagen, ich mache das und lebe so dahin und mache das, sondern zu behaupten, ich bin ein Musiker und ich bin ein Künstler, das bringt eine riesige Verantwortung mit sich. Ich kann nicht einfach sagen, naja, ich habe da irgendwie so ein bisschen den Job und arbeite da und am Wochenende dann irgendwie mache ich Musik und ich schaue mal, ob es was wird.
Ja, entweder alles oder gar nichts.
Genau,
ne?
Genau.
All in.
Es ist absolut all in. Und dann war für mich klar, okay, ich wusste so oder so, der Punkt wird kommen, aber für mich war das einfach nochmal so, das war tatsächlich vor der Pandemie, war das einfach nochmal so ein kurzes Pausedrücken so, alright, jetzt wo stehst du, was hast du bis jetzt gemacht, der Weg stimmt, absolut, aber jetzt einfach Nägel mit Köpfen, jetzt kompletto ernst. Und das heißt gar nicht mal, dass es mir darum ging, dann zu sagen, oh, ich muss jetzt überall Geld verdienen mit Musik und irgendwie einfach Hauptsache meinen Lebensunterhalt mit Musik zu bestreiten, überhaupt nicht, sondern für mich ging es darum, eigentlich mich komplett der Musik und der Kunst zu verschreiben, was einfach heißt, ich will jede Sekunde nur in diesem Universum sein. Ich will die ganze Zeit ich will nichts anderes in meinem Kopf haben, nichts zulassen, nichts anderes fühlen, außer Sachen, die mich inspirieren, irgendwas, was mit Kreativität zu tun hat. Koste es, was es wolle. Und wenn ich dafür in die Bar arbeiten gehen muss und am Abend kellnern muss, dann gehe ich kellnern. Aber dann gehe ich nach Hause und mache da weiter. Und
Ich kretsch da mal kurz rein, dann bist du aber genau richtig. Ne? Weil genau darum geht's. Also wenn du das nicht wirklich absolut willst und fühlst und voller Leidenschaft wirklich machst und dich nur darauf fokussierst, dann ist es, glaube ich, in so einer Branche wie Musik oder auch Theater, ne? Also Schauspielerei oder überhaupt in vielen kreativen Berufen, dann ist es schwierig. Wenn du das halbherzig machst, kannst du es eigentlich vergessen.
Ich fand es total interessant, dass ich bin in einem Interview, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber ich bin drauf gestoßen, da hat jemand eine ganz gute Anekdote gebracht und die hat mich auch nicht mehr loslassen. Und das war, da hat er von einem Priester gesprochen. Wenn jemand sich entscheidet, ein Priester zu werden, du kannst nicht ein Teilzeitpriester sein.
Nee.
Entweder du verschreibst dich der Sache und du gehst das Zölibat ein und du bringst all die Opfer, die es mit sich bringt und du lebst quasi für Gott. oder du machst es eben nicht. Es gibt keine Grauzone. Es ist entweder oder.
Es gibt kein entweder oder, ja.
Und ich bin jetzt kein religiöser Mensch, aber ich fand es total interessant und dachte mir, genau so verstehe ich das irgendwie auch als Musiker. Und mich haben immer schon diese Menschen begeistert, die diese Geschichten erzählen und die komplett pleite und verzweifelt waren. Und dann haben sie irgendwie ihren Song geschrieben, der dann doch irgendwie was wurde von Chris Rea irgendwie. Ja, ja. Ne? Driving Home to Christmas ist irgendwie heimgefahren, hatte keine Kohle und hat dann eigentlich nur seine Gedanken ausgesprochen, diesen Song gemacht. Und der hat ihm dann irgendwie wieder Kohle reingebracht. Und dann ging es wieder weiter irgendwie. Und ich war immer schon fasziniert von diesen Stories und wusste aber auch, die kannst du nur dann erzählen, wenn du musst es einfach machen, du musst es einfach leben.
Ja. So.
Und im Grunde habe ich das eh schon immer, aber für mich war das einfach so gerade der Punkt, wo wir, sag ich mal, so alle Mitte 20 wurden und ne, ein paar von deinen Kumpels und Freunden fangen dann doch irgendwie was, einen festen Job an und
es gibt ja auch Musiker, die dann irgendwann aussteigen, weil sie halt merken, das auf Dauer funktioniert nicht. Oder die Familie dann haben oder Familie gründen und dann einfach
es ist ihnen zu frustrierend. Ich kann eben nur abraten davon.
Ja, genau. Genau. So wie meine Mutter, die Schauspielerin war, ja, also heute auch wieder im höheren Alter, die ist jetzt Mitte 70, auch wieder seit vielen Jahren auf einer kleinen Bühne spielt, ne, am Land, aber das macht die großartig. Mhm. Aber wie gesagt, als junge Frau wirklich auf tollen Bühnen stand, bis auch Basel und überall, auch neben wirklich großen Namen. Mhm. Und die mir, als ich so als junges Mädel, weißt du, so mitten im Gymnasium, mir so dachte, so, weißt du, so ein bisschen Theaterunterricht gehabt und so. Und dann so, ich glaube, ich werde Schauspielerin. Mhm. Sie so, vergiss es. Also ich weiß zwar nicht, ob es gut ist, wenn Eltern einen abraten, aber sie hat einfach dann natürlich aus ihrem Leben erzählt und dass sie halt einfach aus dem Koffer gelebt hat und dass sie halt von Engagement zu Engagement ist und oft nicht eben wusste, wie es weitergeht, ne? Und auch oft kein Geld hatte und das halt einfach nicht so einfach war, ne? Weil wie gesagt, nicht jeder hat immer so den Riesenerfolg und schwimmt dann in der Kohle und das funktioniert, ne?
Ich finde es total spannend, wie du es erzählst, weil ich denke, bei der Musik ist es dasselbe. Wenn jetzt jemand, du musst nicht unbedingt jeden Tag das Wembley-Stadion ausverkaufen, also wenn du in deinem Dorf, in der Dorfkneipe, wenn da eine Bühne ist und du da jeden Abend spielst, auch wenn es nur vor 10 Dorfbewohnern ist. Aber ich glaube, es ist eine Entscheidung, die du triffst, die unabhängig von Wirkung und von dem Erfolg ist. Ich glaube, dann macht diese Person, versucht auch sein Handwerk einfach zu perfektionieren. Und diese Person lebt es einfach zu 100%.
Wenn du damit happy bist und zufrieden und wenn es gar nicht mal um diesen großen Erfolg geht, dann ist es ja super.
Und da sind wir so ein bisschen wieder, weil ich gesagt habe, ich bin so besessen und vom Blues, das sind eben wieder diese Geschichten, all diese Personen, diese Menschen, die haben das ja nie, die haben nie auf Wirkung abgezielt, als sie das gemacht haben. Es war ihr
die
Mittel.
Die mussten spielen.
Sie mussten den Blues spielen. Es war ihr Mittel, ihre Emotionen zu verarbeiten und das war das, was ihnen einfach am meisten gegeben hat. Und ob du noch einen Job nebenbei machen musstest oder nicht, du bist einfach von Stadt zu Stadt getingelt und hast einfach gespielt. Du hast deine Songs, deine Stories erzählt, du hast deine Musik gespielt.
Klar.
Das ist irgendwie das, was dann bei mir Klick gemacht hat, wo ich einfach immer schon, ich wusste, es ist da, aber wo ich einfach gesagt habe, ich will das jetzt zu 100% ausleben und ich will mich da auch nicht mehr verstecken, ich werde mich nie wieder irgendwo rechtfertigen, ich werde nie wieder irgendwo sagen, ja, eigentlich habe ich studiert, aber ich will Musiker, nein, ich bin Musiker und ich ziehe das Ding durch, komme was wolle und ich will darin aufgehen und glücklich darin werden. Ich glaube, das war so der Twist, der kam vor so wahrscheinlich 2-3 Jahren.
Aber da hast du dir deine Antwort gerade eh selbst gegeben, weil wenn du das eben so durchziehst und auch lebst und voll dafür einstehst und auch für dich einstehst, dann ist das schon mal die Freikarte oder die Fahrkarte fürs Glück. Ja?
Exakt.
Also das ist das schon. Und um nochmal auf meine Mama zurückzukommen, also die hat mir jetzt eigentlich nie wirklich, weißt du, so, die stand mir nie im Weg, meinen beiden Eltern nicht. Mhm. Die haben mich immer supportet. Und ich glaube, sie hätte mich auch supportet, wenn ich gesagt habe, ich will aber Schauspielerin werden, ja. Aber klar, das ist sowas, eine Mutter will beschützen, ja. Und die hat natürlich auf ihren schwierigen Weg so zurückgeguckt und ich glaube, sie wollte es einfach einfacher für ihr Kind, ja.
Ja.
Und das ist das eine. Und sie hat halt auch ihren Job dann an den Nagel gehängt, als sie mich bekommen hat, weil sie halt dann einfach mit kleinem Kind und auch frisch verheiratet eben jetzt nicht von Engagement zu Engagement.
Ja, eine neue Verantwortung hatte einfach.
Genau. Und ich weiß, dass sie auch da sehr drunter gelitten hat, ihren Job an den Nagel zu hängen, weil sie sich dann für die Familie entschieden hat. Ja, weil das ganz klar war, sie kriegt erst mich und dann, wie gesagt, später kam meine Schwester dazu und da hat sie dann einfach einen anderen Fokus gehabt, ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Grund, ja. Wir können hier gleich nochmal einen Schritt zurückgehen. Mit welchem Instrument hast du angefangen und vor allem, wie alt warst du?
Mein Vater hat auch von Musik gelebt, tatsächlich. Das heißt, ich bin ein bisschen in einer Bubble aufgewachsen, stelle ich im Nachhinein fest. Das heißt, Musik war allgegenwärtig, das war da. Für mich war das ganz normal, dass da langhaarige, komische Typen reinkamen und dann haben die gejammt und gemacht und das war nichts. Ich kannte es ja nicht anders, ne? Wie sollte man es wissen?
Und was für Musik hat dein Papa gemacht?
Ursprünglich, ich bin in Wien groß geworden noch, also bis ich 6 Jahre alt war, habe ich in Wien gelebt und ursprünglich Austropop, würde ich sagen. Mhm. Austropop ist so ein
Oh, großartig. So ein ich bin Genre. Ein riesen Austropop-Fan.
Ich auch. Ja. Also ja. Zwangsläufig ist ein bisschen Osman Kurti. Ja. Ein großartiger.
Ja, Wahnsinn.
Großartiger Mann. Auf jeden Fall, ja, das war immer allgegenwärtig so. Musik war da, Instrumente waren da, er hatte Gitarre gespielt, ich wollte immer Schlagzeug spielen. Ich kenne ganz, ganz viele Gitarristen auch, die gesagt haben, eigentlich wollten sie Schlagzeug spielen. Aber wir haben in der Stadt in einer kleinen Wohnung gelebt. Das Schlagzeug war undenkbar. Dann habe ich so ein Kinderschlagzeug bekommen. Das habe ich, glaube ich, am ersten Tag zerhauen. Aber er hat mich dann immer ab und zu mitgenommen in Studios und durfte ich da mal so auf dem Schlagzeug irgendwie ein bisschen rumtrommeln. Und dann aber war es relativ, dann waren gerade Bands wie, ich glaube, Hansons und irgendwie die Muffets oder so gab es. Das waren so Sunny Boys,
ja, so
Trios.
Kids, so, ja, yeah. so Brüder, Kids.
Genau, und das habe ich dann gesehen und das war dann großartig. Und die hatten halt Gitarren umhängen. So. Und dann war es so, okay, ich will das spielen, ich will das spielen. So.
Okay.
Und genau, das Schlagzeugding hat nie aufgehört, aber meine Eltern konnten sich aber leider kein Schlagzeug leisten und der Raum war irgendwie nicht da, es sollte irgendwie nicht sein. Ich habe dann auf Kochtöpfen rumgehauen so und das ging irgendwann so auf die Nerven, dass ich dann, glaube ich, meine eigene Gitarre irgendwann bekommen habe. So. Und meine E-Gitarre, meine erste, habe ich dann bekommen tatsächlich. Da hat im Grunde, was heute Dustbolt ist, schon existiert. Also wir waren Kids in der Schule und haben gesagt, wir müssen jetzt eine Band machen. Und ich hatte noch...
Wie alt wart ihr?
12.
12, krass.
Und ich hatte noch keine eigene E-Gitarre. Mhm. Also die ersten, ich glaube, 5, 6 Bandproben haben wir die Gitarre von dem Vater, von dem damaligen Schlagzeuger, die haben wir uns geteilt. Wir waren 2 Gitarristen. Und bei der Probe und so, ach, spiel du jetzt einen Song und dann will ich aber wieder so.
Das ist sehr heiß.
Und bis wir mein eigenes Instrument bekommen haben. Mit 13 habe ich dann meine eigene E-Gitarre bekommen.
Ja. Okay.
Zum 13. Geburtstag.
Ja. Also gibt es das Bowl, seitdem ihr 13 seid, oder?
In meinem Kopf.
Oder war das wirklich so, die erste Band ist auch heute noch die Band? Oder hat sich das nochmal echt...
Ja, also es sind nicht ganz dieselben Mitglieder. Das war wirklich, der Schlagzeuger ist dann, glaube ich, nach 4 Wochen ausgestiegen, weil wir ihm zu schlecht waren. Er war einfach schon weiter. Wir konnten nicht spielen, wir sind nur rumgehüpft, so von Sofa zu Sofa. Wir wollten rocken und konnten halt gar nichts so. Und Bene, der Bassist, das war mein Banknachbar in der Schule. Und der meinte dann irgendwie, ich kenne da so einen Typen aus dem Kindergarten irgendwie. Der spielt auch Schlagzeug. Und ich gesagt, ja, dann lad den doch mal ein. Ich war ein totales Emo-Punk-Metal-Kiddy zu der Zeit und dachte, ich bin der Einzige auf diesem Planeten. Und dann ging irgendwann die Proberaumtür auf und dieser Freund von Bene kam rein und es war Nico. Und Nico sah genauso aus, schwarz geschminkte Augen, rot lackierte Fingernägel, Slipknot-Shirt an und ich war so, wow,
yes.
Es gibt noch so einen Typen.
Ja, ja, ich bin nicht alleine.
Und ich glaube, der erste Song, den wir gespielt haben, war Schrei nach Liebe von den Ärzten.
Mhm.
Und Nico war irgendwie, ich dachte, was stimmt nicht mit ihm? Ich glaube, er war einfach stoned, ehrlich gesagt. Er war irgendwie komisch und ab und zu hat er was gesagt und es war unglaublich witzig. Und ich fand ihn total witzig. Und naja, dann waren wir zu dritt. Und dann wirklich ein paar Wochen später hat er halt Nico gesagt, hey, da ist mein Nachbar, so ein Typ irgendwie, der übt wie ein Bekloppter irgendwie Gitarre im Keller, totales Kellerkind. Der bringt den auch mal mit. Und das war dann Flo. Und das war dann eigentlich mehr oder weniger Dustbolt, ja.
Okay.
Da waren wir immer noch 13 und dann waren wir 4 plötzlich.
Ich muss jetzt echt mal überlegen, wann ich euch das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, auf dem Rockavaria.
Mhm.
Da habt ihr auf der kleinen Bühne, auf der Seebühne gespielt. Das war das erste Rockavaria. Und ich weiß noch, mich hat es echt weggeweht. Ja, also wie gesagt, ich bin ja ein absoluter Musiknerd, ne? Und ich schreibe es mir auch auf die Fahne, dass ich mich, glaube ich, extremst gut auch auskenne und das auch beurteilen kann, eben, ob eine Band gut ist oder nicht und vor allem eben live. Und ich hatte euch vorher eben noch nie gesehen, hatte einen Freund dabei, der ist ein bisschen älter als ich, kommt eigentlich aus Amerika, ist wirklich mit den amerikanischen Bands groß geworden, ist ein riesen Metallica-Slayer-Fan und so weiter und so fort. Und der stand auch so neben mir und wir hatten beide, glaube ich, einen offenen Mund, weil wir die Energie von euch so krass spüren konnten. Also war es jetzt nicht nur musikalisch, sondern ihr habt euch da einfach rotzfrech, da blutjung da auf die Bühne gestellt und habt Gas gegeben und uns hat es wirklich weggeweht. Und wir sind auch, glaube ich, nach dem Gig dann zu euch hingegangen und haben noch mit euch gequatscht.
Ja, da erinnere mich. Ich weiß noch, da war das erste Mal, wo wir uns quasi begegnet sind.
Genau, wo wir uns gesehen haben. Genau, und das war auch so unglaublich bodenständig und sympathisch. Und ich glaube, ich habe euch eh alles gewünscht, alles Glück der Welt und habe euch die große Karriere vorhergesagt. Und ich meine, da steuert ihr gerade hin. Ja? Wie großartig ist das denn? Ja? Wie lange ist denn das her? Ich weiß gar nicht, wann war denn das?
Das war wahrscheinlich 2016, würde ich sagen. Ungefähr um den Dreh rum.
Ungefähr, sowas, genau. Ja. Könnte sein. Ja. Ja. Und dann ging es ab, Jahre. Oder? Dann ging die Luzi ab. Naja, ihr wart schon so und ihr wart ja irgendwie so bei Insidern, wart ihr eh immer schon ziemlich hochgesetzt. Ja.
Es ist viel passiert. Es ist total interessant, weil ich hatte nie die Perspektive drauf, zu gucken, ob das eine Art Karriere war und wo es hinging, weil ich bin so tief drin gesteckt quasi. Für mich war das einfach es war das Leben und der Alltag. Für mich war, ich habe zusammen gewohnt in einer WG mit den Jungs. Mit Nico also Schlagzeuger hat einen Stock ober mir gewohnt. Wir hatten vorhin drüber kurz gesprochen, seine Schreinerausbildung gemacht. Jeden Abend ist er heimgekommen von der Ausbildung. Wir haben uns abgeklatscht und sind in einem Proberaum. 7 Tage die Woche.
Ja.
Wir waren am Land. Wir wussten irgendwie, wir wollen die Welt entdecken, wir wollen was sehen und wir wussten, die Band ist unsere Möglichkeit dazu. Und wir sind jeden Tag in einem Proberaum, haben geübt, 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 gespielt, sind zusammen am Fluss gewesen. In unserer WG wurde nur gejammt und Musik zusammen gemacht, nur verrückte Vögel, Musiker. Das war unser Leben und am Wochenende sind wir in unseren Bandbus gestiegen und sind nach Frankreich gefahren auf einen Gig.
Genau, aber 12 Stunden. Wie habt ihr das organisiert da damals? Also ich meine, wie kommt einfach so, ich glaube, dass viele da draußen überhaupt nicht wissen, weißt du, wie das funktioniert. Ja? Also wir haben ja jetzt das mal angerissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Ne? Ja. Ich finde es heute eh spannend, dass man einfach mal bei einem Musiker, weißt du, hinter die Kulissen gucken kann. Ne? So hat, was weiß ich, mit 5, weißt du, das erste Instrument und dann, weißt du, so, es fängt ja irgendwie mal an. Also wir haben jetzt quasi diese Station hinter uns gelassen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie ihr angefangen habt, du hast gerade erzählt. Ihr habt nonstop gejammt und gespielt und habt euch da irgendwie natürlich auch musikalisch weiterentwickelt. Wie kommt man dann als Band jetzt zum Beispiel an den Gig? Ne? Also muss man das selbst akquirieren oder wird jemand auf dich aufmerksam? Aber ich meine, du hast ja da noch nicht groß, weißt du, so einen Manager hinter dir oder einen Veranstalter, der da sagt so, also am Mittwoch spielt ihr da und am Freitag dort und sonst. Sondern ihr habt ja erstmal selber angefangen. Ja?
Absolut, ja.
Wie läuft das? Also wie kommt jetzt die Band quasi auf die Bühne?
Ich weiß nicht, ich kann, es, ich, A, glaube ich, es gibt keine Formel. B, wenn, wüsste ich sie auch gerne. ich kann nur sagen, wie wir es gemacht haben. Das war sehr, sehr intuitiv und es war, glaube ich, Attitüde einfach. Es war, ich würde sagen, war und ist bis heute noch irgendwo Rock'n'Roll. Und zwar einfach in der Hinsicht, dass wir waren im Proberaum und wir fanden geil, was wir machen. Wir waren so, wow, du denkst immer einen Schritt weiter. Wow, wir haben Proberaum, wow, wir haben eigene Songs, wow, jetzt wollen wir einen Gig spielen. Und dann sagt, okay, wie können wir einen Gig spielen? Ah, hier in diesem Jugendzentrum ist eine Bühne, dann müssen wir da hin zu diesem Typen, wer ist da zuständig? Dann laberst du den voll einfach und sagst, komm in die Probe, schau dir das an, wir wollen da spielen. Und wenn er dich nicht lassen hat, dann bist du woanders hingegangen. Also es war immer Eigeninitiative im Sinne von...
Genau, also erstmal wirklich selber rausgehen
wissen,
und
was
fragen.
Wir wollen,
ne?
Genau. Und dann gehe ich einfach genau dahin und sag den Leuten, pass mal auf, ich will hier spielen mit meiner Band. So lange, bis ich das spiele. Und ich glaube, das war einfach so die Einstellung, die wir hatten. Und dann hatten wir Gigs, dann hatten wir da einen Gig in Landsberg gespielt. Und dann, okay, im Jugendzentrum, der Gig war gut. Es gibt ganz viele Jugendzentren in Bayern. Dann haben wir alle Jugendzentren angerufen, überall hingeschrieben, wir wollen da spielen. Wir haben jedes Jugendzentrum in Bayern gespielt, für 2, 3 Jahre. Vor 10 Leuten, vor 3, vor 300, egal. Hauptsache, wir machen es einfach. Wir haben gesagt, wir machen das so. Und dann machst du die Jugendzentren, denkst du, okay, ich will jetzt aber eigentlich mal in so einer richtigen Halle spielen. Okay, hier gibt's einen Bandcontest, wir melden uns da an, wir spielen irgendeinen Bandcontest. Scheiß auf den Contest. wir spielen da und natürlich kommt da mal irgendwie ein Typ, ein Tontechniker, Menschen, die alle skurril waren. Ich wusste ja nichts von dieser Welt auch. Wir waren 15, glaube ich, und haben im Backstage-Werk gespielt, haben irgendeinen Contest gewonnen. Das war mein 15. Geburtstag.
Wahnsinn.
Und am nächsten Tag war irgendwie Englisch-Schulaufgabe so.
Ja.
Aber wir wussten halt, na okay, das ist die Welt, wo, das wollen wir machen so. Und dann kamen schon so skurrile Rock'n'Roll-Gestalten und die haben gesagt, ja, hier irgendwie Prost und Bier in die Hand gedrückt. Und ich war so, was, ich trinke doch nicht und so. Klar waren da dann Leute, die auch gesagt haben, Alter, das ist witzig, was ihr macht. Ihr seid da junge Kids und ihr geht da raus mit einer Selbstverständlichkeit und Energie. Wollt ihr nicht mal da Support spielen? So, klar, dann haben wir da Support gespielt, sehr früh mit Sepultura. Und dann haben wir die Jungs kennengelernt, angequatscht.
Unglaublich. Einfach.
Also ich glaube,
Lenny, es war letztes Jahr mein Konzerthighlight. Als die im Backstage wirklich die Halle, warst du auch da? Ja. Die haben die Halle abgerissen. Ja. Wirklich, sie haben sie abgerissen. Ja. Also es war echt eins meiner absoluten Highlights.
Ja.
Bist du deppert, echt. Ja. Wahnsinn.
Naja, ich glaube, es gibt keine Formel, außer wenn du wirklich was willst und dafür brennst und begeistert bist und das spüren andere Menschen. Das glaube ich, mehr kann man dazu nicht sagen. Und dann sind es natürlich Kniffe, ein bisschen kreativ sein, Ideen. Aber am Ende musst du irgendwie dafür brennen. Und dann steckst du halt mit deinem Feuer vielleicht andere Menschen halt auch an. Und dann wird's irgendwie, entwickelt sich halt da was draus.
Definitiv.
Und anders haben wir das nie gemacht.
Nö, also
Nie einen Plan gehabt. Wir haben nie eine. Und plötzlich eben war es dann, weil du gesagt hast, wie gucke ich drauf? Und plötzlich war es dann so, okay, dann gab es immer der nächste Schritt. Dann gab es die Europatour, dann gab es eine Amerikatour, dann gab es die Asientour. Und wir haben einfach nie Pause gedrückt und geguckt, was geht gerade ab, sondern wir haben einfach immer nur gesagt, hey, es sind wir vier und es ist unsere Songs, es ist derselbe scheiß Proberaum in Landsberg am Lech.
Nur die Bühne ist größer.
Genau.
Ja.
Es ist einfach.
Das Publikum verändert sich.
Es geht eigentlich uns nur um uns vier und um unser Abenteuer und unsere Story und unsere Songs so.
Wie schön. Weil wenn ich mir jetzt überlege, wie erfolgreich ihr mittlerweile seid, ja, ist es ja toll, wenn mir jetzt hier gerade ein junger Mann gegenüber sitzt, der dann noch so, weißt du, bei sich ist und so bescheiden ist, ja, und auch mit dem so umgeht. Weil ich weiß nicht, gibt es nicht, also jetzt komm, rück mal raus, gibt es nicht dann doch irgendwann mal, dass man so merkt, da ist dieser Erfolg und die Leute schreien auch nach uns und ich meine, dann kommt wahrscheinlich das erste Plattenlabel mal vorbei und sagt, hey, wir sind interessiert, wie sieht's denn aus? Also ich meine, die Wurst, weißt du, erst hängt die so hoch, die kommt ja dann tiefer. Ne?
Ich glaube.
Wann beißt man rein, auf gut Deutsch?
Ich glaube, man muss nur. Inzwischen habe ich festgestellt, du musst lernen, das einzuordnen, sage ich mal. Und gar nicht mal jetzt irgendwie die Berühmtheit oder so. Ich will es jetzt auch nicht wahnsinnig als berühmt in dem Sinne bezeichnen oder so. Aber du musst lernen, was hat was für eine Bedeutung? Was bedeutet es, wenn dir Leute applaudieren und dich bejubeln und 10 Minuten später sitzt du aber wieder alleine in einem Auto und fährst 8 Stunden zum nächsten Gig? Das ist ein ganz schöner Switch in deiner Psyche von Bestätigung, die du definitiv ja da irgendwo bekommst.
Ja.
Und dann bist du wieder ganz alleine mit dir selbst und deine Probleme sind ja nach wie vor dieselben. Die löst niemand anders.
Und du als Mensch bist auch der gleiche.
Genau, ja. Und du bist sehr oft dann allein, also du hast viel Zeit nachzudenken dann in so einem Auto. Und du musst lernen einzuschätzen, okay, was bedeutet was? Wie stark, wie viel Gewicht hat was? Leute wie Plattenlabels, Manager, die auf dich zukommen. Manche schmieren dir Honig ums Maul, manche sagen, du machst alles falsch. Und das kann dich als sensibler Künstler oder Künstlerin, kann es dich natürlich total verunsichern. Und du musst, glaube ich, das ist ein ewiger Prozess, lernen einzuordnen, wem kann ich vertrauen? Wie viel lasse ich ran? Und du brauchst halt irgendwo deinen Safe Space. Und das Schöne ist bei Dustbowl, bei uns, ist, dass dieser Safe Space einfach immer wir, die Band quasi ist, waren, weil wir nicht nur Musiker sind, die auf Jobbasis miteinander spielen und jeder kriegt dann irgendwie, ne, es ist kein Gig, der bezahlt ist und jeder kriegt sein Ding und sonst haben wir nichts miteinander
zu tun. Ja, ihr seid Freunde und
ihr wisst, ihr Freunde.
Genau, ihr seid die Freunde und wie gesagt, ihr habt das alles schon selbst miteinander durchgestanden und ihr wisst auch, was ihr wollt.
Ja, ja.
Ihr zieht alle am gleichen Strang.
Ja.
Ich glaube, das ist es
und,
halt.
Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Ehe mit 3 Leuten. Also es ist eine Ehe mit 3 Leuten.
Ja.
Also es ist auch nicht immer easy, wenn du beste Freunde bist. Es gab Punkte, wo ich mir dachte, ich würde so gerne in einer Band spielen, wo mir egal ist, was der andere Typ privat macht.
Ja.
Es wäre so viel einfacher, aber weniger interessant wahrscheinlich.
Ja, du, wie gesagt, ich glaube, viele, die aus der Rock-Metal-Szene sind und den Film gesehen haben, von Metallica, wo man ja wirklich mal so hinter die Kulissen gucken durfte, wie die sich da wieder mit Psychotherapie zusammengerauft haben. Oder auch, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich jemals wieder zusammengerauft haben, wer weiß das schon. Da ist es ja, wie gesagt, ganz offensichtlich gewesen, wie schwierig das ist, ne? Wenn man immer wirklich aufeinander sitzt und als Band irgendwie so, ja, zusammen ist und da sein Programm abspielen muss, ja, und abspulen muss.
Es macht ja auch was mit dir. Weißt du? Also ich hatte natürlich auch oft die Wünsche, sage ich mal, jeder von uns bestimmt, zu sagen, hey, ich gehe mal ein halbes Jahr ins Ausland oder ich gehe mal nach Amerika oder ich mache mal ein Jahr irgendwie hier. Es stand nie, es geht nicht. Du kannst die Jungs nicht im Stich lassen. Also
Du hast
du hast
Verantwortung, ja.
Verantwortung und dein Leben, unser Leben gestaltet sich danach. Du hast Verantwortung, du musst dir irgendwie eine Möglichkeit suchen, deine Miete zu zahlen und trotzdem flexibel genug sein, um die Bands machen zu können, um ins Studio zu gehen, zu proben, um touren zu können. Und die Erwartung ist ja da. Und
Dann
also
brauchst du
es.
aber, das überlege ich mir jetzt gerade, zum Beispiel, ich wäre jetzt deine Freundin, ja, so. Und du bist irgendwie, das ist aber auch sowas, also das ist eine Frage, die mich hier sowieso irgendwie interessiert, ja. Also ich bin jetzt deine Freundin und du bist ständig auf Tour, muss ich ja eh, erstens muss ich dir vertrauen, ne, was weiß ich, wie viele Mädels da am Abend stehen und euch anhimmeln, ist auch so, ne, oder mal beim Backstage hinten an der Tür klopfen. Aber man braucht, glaube ich, also jetzt den Switch zu dir rüber, du brauchst neben dir im Privatleben dann aber auch Menschen, die unglaublich verständnisvoll sind für deine Leidenschaft und eigentlich für deinen Egoismus, weil das kommt schon auch dazu, dass ich mir denke, wenn du als Künstler also nicht nur erfolgreich sein möchtest, sondern wirklich so deinen Stiefel fährst oder dich voll auf deine Kunst, whatever das ist, ja,
Absolut.
also konzentrierst, brauchst du eigentlich jemanden neben dir, der dich da nicht nur supportet, sondern auch wirklich dir deinen Freiraum lässt und auch dir vertraut und vor allem ja, dich da auch ein Stück weit loslässt. Also das ist schon, glaube ich, eine große Herausforderung auch für den anderen Partner, also um euch
Definitiv,
rum, also auch
definitiv,
Familie, ne?
definitiv, ja. Das absolut, das ist auch, das ist nicht ohne, sage ich mal. Also, ne, auch meine Devise ist einfach wirklich, und das wissen auch die Menschen in meinem Umfeld, ist einfach, da fährt die Eisenbahn drüber. Also ich ziehe das durch, das ist, der Rest ist mir alles scheißegal, ich bin da eiskalt.
Ja.
Nicht eiskalt im menschlichen Sinne, sondern eiskalt alles, was es braucht. Wenn du jetzt sagst, ich muss jetzt hier 60 Stunden die Woche irgendwo Steine von A nach B schichten, um mein nächstes Step, okay, dann mache ich das. Ich frage das, hinterfrage das nicht, sondern okay, alles, was es braucht, so. Was wir vorhin hatten, das Thema mit dem All-In, das ist eine Entscheidung, sage ich mal, irgendwie gewesen, die ich für mich persönlich natürlich getroffen habe, mir vereinbaren kann und wie du sagst, sobald andere Menschen natürlich aber ins Spiel kommen, bist du auch verantwortlich im Umgang mit denen. Klar,
Wie sehen da die Konflikte aus? Ich meine, das wird ja auch nicht immer easy sein, oder? Ich meine, wird auch wahrscheinlich nicht immer jeder neben dir sein und sagen, passt, ja, mach nur. Ist egal, ich stelle mich halt dann immer wieder mal dazu, ne, wenn ich darf oder so. Weißt du, was ich meine, ja?
Ich glaube, die Tatsache, dass ich sehr ausgeglichen bin in dem, was ich tue und sehr mit mir im Reinen und glaube ich auch sehr reflektiert bin und das gut, ich kann das jemandem, glaube ich, gut nahebringen und erklären, hoffe ich zumindest. Also sagen wir es so, ich habe wahnsinnig tolle Menschen um mich rum, die entweder selber Spinner sind im positiven Sinne und ihr Ding gefunden haben, sei es was es wolle, es ist völlig egal. Oder Menschen, die einfach mich wirklich verstehen und die mir da auch einfach vertrauen, die wissen, wie ich ticke und warum ich das mache und die auch, glaube ich, einfach ja meine Begeisterung, meinen Enthusiasmus sehen. Das ist ja das, ich bin, der Antrieb für das Ganze ist ja nach wie vor eigentlich wirklich, dass man einfach ein fünfjähriges Kind ist im Kopf und einfach so enthusiastisch und begeistert ist von Musik. Ich wache jeden Morgen auf und denke mir einfach nur,
Ja,
boah,
die Welt ist
geil,
voll, ja, und du bist
so geil, ich
neugierig,
will
ja.
mehr wissen darüber.
Ja.
Was? Und es gibt keine Antworten. Musik ist unendlich so. Und
Ja.
ich will mehr rausfinden. Und was passiert, wenn ich das versuche und wenn ich das mal so mache oder so schreibe? Es ist so ein wahnsinnig interessanter Kosmos einfach. Und dann noch im Zusammenspiel mit anderen Menschen noch teilweise total komplex auch zusammenzuarbeiten und Egos sind dabei. Es ist so interessant einfach, es lässt mich gar nicht los. Und ich glaube, dass einfach auch die Menschen im Umfeld das sehen und hoffentlich auch irgendwo da inspiriert werden dadurch und deshalb mir dann wahrscheinlich auch vertrauen oder irgendwie das verstehen soll.
Ja, wie war das denn mit deinen Eltern? Also wie gesagt, also so geht jetzt gar nicht mal darum, dass es viele Eltern gibt, weißt du, die sich gewisse Dinge für ihre Kinder wünschen, ne? Auch beruflich. Ja, also das grenze ich jetzt eh mal hier komplett aus, weil das da halte ich eh nichts dafür davon. Weil ich finde, als Eltern haben wir die Verantwortung, dass wir unsere Kinder absolut supporten, mit ihnen sind, sie auf ihrem Weg begleiten, aber den dürfen sie bitte schön selbst entscheiden. Ja, also das ist jetzt meine Meinung. Aber wie war das denn bei dir? Haben da deine Eltern Hurra geschrien, als du gesagt hast, also ich habe jetzt hier den Weg Musiker für mich entschieden oder gab es da Konflikte?
Ich muss sagen, und Hut ab, da sind beide so unfassbar cool gewesen, immer, dass egal was für eine hirnrissige Idee ich hatte, immer die Antwort war, ja, mach halt, wenn du das willst, dann fahren wir da morgen hin und dann informieren wir uns und schauen uns das halt an.
Super.
Ja, also ich wollte, dann war es so, ich will jetzt Motorradfahrer werden, okay. Ja, dann komm, dann fahren wir mal auf so ein Rennen und dann quatschen wir mal mit den Leuten, quatschen wir sie einfach blöd an. Dann dasselbe wollte ich Fußballer, okay, komm, dann fahren wir jetzt da zu dem Verein hin und quatschen den Trainer blöd an.
Ja.
Und da war immer so, also komplett wertfrei und so, egal was du Bock hast, irgendwie der Support, soweit es uns möglich ist, aber natürlich dann, genau, Rest immer selber machen. Und so war das auch, beim Fußball war es auch so. Es gab so eine Fußballphase irgendwie so als Jugendlicher und dann war das einfach, ja, es halt jeden Abend bin ich auf dem Trainingsplatz, weil ich besser werden wollte, so. Und, aber sie wussten, was droht. Sie haben ja, ich bin immer, ich dann Gitarre gespielt und irgendwie immer rumgetrommelt überall.
Mit deinem
und
so. Papa eh auch schon Musiker ja, und war die oder
wussten,
ist, ja.
Die wussten, was passieren würde. Also mit 13 kam dann die Band und das war nur eine Frage der Zeit. Und dann war einfach, die Debatte gab es einfach nie. Es war also wirklich immer hundertprozentiger Support und so, ja, mach halt. Und das ist nach wie vor, wenn ich meine Momente habe, mir irgendwie Zweifel oder mir denke, irgendwie so, boah, wirklich, und boah, es ist echt zart und boah, und dann sag, komm jetzt. Hab Geduld,
dann sind die bei dir.
Voll geil, ja.
Voll schön. Und
also, die haben da null Erwartungen. Die sind in deren Sicht, sage ich mal, auch sehr. Die haben irgendwie Auto verkaufen müssen, um Essen zu kaufen für die Family, als die Kids da waren, und haben das aber immer mit einem Grinsen im Gesicht gemacht. Also, das war der Lebensstil, wie ich auch aufgewachsen bin.
Ja.
Egal, ob Geld da ist oder nicht, wir sind irgendwie. Es geht darum, dass man irgendwie.
Das macht, das wofür Beste, man brennt.
Genau, oder? Und das Beste irgendwie rausholen versucht. Ja. Irgendwie. Natürlich war auch dann nicht immer
alles
so rosig.
Hast du den Spirit aber eh schon mitgekriegt.
War nicht immer alles so rosig auch. Und hat auch dann, ja. Sag ich mal, ne, komplexer die Story und viele Kehrseiten natürlich auch. Die hat es aber immer. Aber so generell gab es nie den Druck, irgendwie irgendeine Form von hier mach Karriere oder den Job. Oder also ich bin immer damit aufgewachsen, schon mehr die Freiheit zu schätzen als Sicherheit.
Ja.
Und
ja, ich hoffe auch, dass du dir das bewahrst, weil wie gesagt, wir haben das ja vorhin nur angerissen, wie das so ist, ne, wenn man erfolgreicher wird und noch mehr Karriere macht und natürlich auch mehr Geld reinkommt und so. Ich glaube, dass da die Verlockung einfach schon groß ist, weißt du, so, dass dann dieses Mehr kommt. Ich will mehr davon. Mhm. Ja. Dass dann vielleicht auch das manchmal dann in den Hintergrund rückt, wegen was man überhaupt mal gestartet ist.
Ja.
Weißt du, das siehst du selber in deinem musikalischen Umfeld, ja?
Ja.
Dass es da viele Künstler gibt, die sich da manchmal, glaube ich, finde ich, dann selbst vergessen, weil sie halt dem Erfolg mehr hinterherrennen als dem, wofür sie eigentlich brennen. Und ich glaube aber, dass das dann immer das Gefährliche ist, weil das macht, glaube ich, dann wirklich einsam und unglücklich, weil das dich eben dann irgendwann nicht mehr erfüllt, weil du nicht mehr das machst, was du eigentlich wirklich machen möchtest, wohinter du stehst, also, ne?
Ja.
Sondern ich glaube, das ist die große Kunst, dieses, weißt du, bei sich bleiben, egal was passiert, auch wenn der große Erfolg da ist, ja, trotzdem bei sich bleiben, ja.
Es ist interessant, was du sagst, weil als ich vorhin erzählt habe, dass es vor 2-3 Jahren diesen Moment gab, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt wirklich ernsthaft durch, ich das erste Mal auch an einem Punkt war, wo wir so ein bisschen Pause gedrückt haben mit Dustbolt und ich irgendwie andere Sachen in Erwägung gezogen habe auch.
Ja, also, du hast ja auch jetzt an deinem Solo-Album gearbeitet, ne? Weiß ich ja.
Genau.
Das kommt ja auch demnächst raus, oder?
Genau.
Wann kommt das?
Alles in Vorbereitung.
Alles in Vorbereitung. Ja.
Man arbeitet mit Singles heutzutage.
We keep you posted.
Es gibt
posted.
Ja keine Alben, sind ja Alben sind out. Ja. Wenn es erstmal Singles geben.
Ja.
Ja, was aber auch tatsächlich mehr aus, gar nicht mit Erfolgs-, also, ne, da sind nicht die Erfolgsabsichten, das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Das ist mehr einfach, es muss raus. So.
Ja.
Nee, aber hab auch einfach, ne, es gibt ja ganz viele Facetten auch in der Musik, die du machen kannst. Also es gibt ja Möglichkeiten, auch mit Musik Geld zu verdienen, tatsächlich. Und du, es gibt auch viele, die dann irgendwann sagen, ha, eigene Band hat nicht geklappt, ich mache jetzt irgendwie halt Werbung irgendwie Musik und das ist alles ja genauso legitim. Oder ich werde einfach Session-Musiker und spiele nur Gitarre so. Und da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das war für mich, war einfach, und das war auch gut, einfach auch so ein halbes Jahr, wo ich mir Zeit genommen habe und mir einfach mal auch andere Sachen angeguckt habe. Sehr in diese Studiowelt mich reingestürzt habe und gesagt habe, okay, ich will jetzt auch produzieren und ich will im Studio arbeiten, weil ich liebe das auch nach wie vor. Und irgendwann aber habe ich halt gemerkt, das ist alles total geil und ich liebe das und das ist total schön. Aber mir fehlt eine riesige Sache im Leben. Und das war dann tatsächlich, es waren halt mehr oder weniger die Jungs einfach. Das war einfach, wie du gesagt hast, da, wo ich irgendwie herkomme. So, wie wir einfach es immer schon gemacht haben. Gemeinsam mit den Jungs in der WG zu sein und irgendwie über Musik zu fantasieren und am nächsten Tag im Proberaum zu gehen und es umzusetzen und zu sagen, hey, warst du schon mal in dem und dem Land? Nein, ich auch noch nicht. Okay, dann gehen wir so viel proben, bis wir ein Angebot aus diesem Land bekommen, damit wir da hingehen.
Ja.
Also das,
ich höre hier gerade fast so ein bisschen den jungen Lemmy Kilmister sprechen.
Ach,
oh Nein, aber ich meine, wenn du ihm zugehört hast, war das ja auch immer so der Punkt, dass er im Endeffekt, der hatte seine Band wegen den Jungs, der hatte seine Band wegen der Musik, der hatte vor allem Motorhead wegen Live-Spielen und nicht wegen dem Erfolg. Ja?
Ja,
den hast du in L.A. in seiner kleinen Bude besucht. Ja. Der hätte sich auch da eine Villa in den Hills hinstellen können. Aber darauf hat er geschissen auf gut Deutsch. Und deswegen finde ich den auch so großartig, weil der einfach, der hat gelebt für sich, für sein Mind, für das, was für ihn wichtig war und vor allem nur für die Musik.
Und,
ja?
Und das, genau das ist nämlich das Interessante. Das führt uns zu dem, was wir ganz am Anfang, glaube ich, gesprochen hatten. Das ist, im Grunde gibt es x Wege, um glücklich zu werden oder zumindest auf dem Weg dahin, sich zu begeben, glücklich zu werden. Und man muss für sich selber einfach auch, ich glaube, zu sich selber ehrlich sein und rausfinden, was einem gut tut. Und ich glaube, das muss man immer wieder, das ist ein ewiger Prozess. Aber du verzichtest vielleicht auf manches dadurch, aber dafür gewinnst du wahrscheinlich umso mehr. Und so
ja, vor allem, wenn du halt wirklich weißt, was für dich zählt, was für dich halt wichtig ist.
Exakt.
Ja?
Und so wie mit den Jungs, mit Das Boy, mit der Band, es ist jetzt inzwischen 15 Jahre Freundschaft, es ist mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich mit diesen Typen verbracht. So, die gehen mir komplett auf den Senkel. Aber
das schneiden wir raus.
Das ist, das soll ich schon hören. Nee, das ist so viel wert. Das hat ja so eine wahnsinnige Wertigkeit. Also allein dieses Vertrauen, dass es überhaupt Menschen gibt, denen ich so zu 1000% vertrauen kann. Und dann auch das Privileg habe, mit denen quasi, ich nenne es mal arbeiten.
Genau, ihr macht auch noch das, was ihr wirklich liebt und so. Aber weißt du, was ich dir auch noch sage? Ich glaube, das ist aber auch so ein Schlüssel zum Erfolg, wenn du als Band wirklich auch privat diesen guten Kontakt hast und dieses Vertrauen und diesen Spaß miteinander. Ja, dann kommt auch was Gutes raus. Dann hat es ein gutes Endergebnis, weil es ist nicht verkrampft.
Und die Menschen spüren das, glaube ich.
Ja,
ich glaube, die Menschen spüren das. Die spüren es, wenn wir irgendwo sind. Die spüren es, denke ich, wenn wir auf der Bühne stehen.
Ich sag ja, als ich euch das erste Mal gesehen habe, das war vor allem diese unglaublich gute Energie, die rüberkam. Das spürt man. Ja, das ist eben, wie gesagt, das ist nicht nur glaubhaft und authentisch, sondern da kommt was rüber. Ich meine, wir beide wissen ja, wovon wir reden, wenn wir mitten in einem Konzertraum stehen, ja, in einer Halle, was auch immer, wie viel Energie in diesem Raum ist. Weil in dem Moment diese Menschen eben diese positive Energie alle ausstrahlen. Ja?
Ja.
Ich meine, einmal diejenigen, die auf der Bühne stehen, sollten es haben. Ne? Da haben wir vorhin, bevor wir hier die Mikros angeschaltet haben, haben wir auch schon drüber gesprochen, wie ist das so auf der Bühne und davor. dass du einmal ja erstens Bock drauf haben musst, ja, dass du sagst, hier, ich habe riesen Bock heute für die Leute da draußen zu spielen und Vollgas zu geben. Und die, die unten stehen, die freuen sich. Ja, die freuen sich auf den Abend, die freuen sich auf die Musik. Normalerweise, also ich kaufe mir jetzt auch nur ein Ticket von der Band oder von dem Künstler oder Künstlerin, auf die ich Bock habe. Also freue ich mich da drauf. Ja. Und diese ganze positive Energie von oben und unten, die trifft aufeinander. Wie schön ist das eigentlich? Ne?
Absolut, das ist unbeschreiblich und auch so magisch oft, dass man es nicht verstehen kann und einfach nur froh sein muss, dass man das erleben darf.
Ja, ja, so, du hast, wo wir vorhin schon, also wie gesagt, als das Mikro noch nicht an war, haben wir auch schon so über so viele tolle Sachen gesprochen, wo wir gesagt haben, hätten wir jetzt schon das Mikro anhaben.
In Zukunft müssen, einfach tatsächlich, wenn sobald der
ich
Gast.
Ich mach das echt. Sobald ich den Gast hier reinlasse.
Einfach ein Rekord.
Genau, so. Einfach schon das Mikro dran.
So, ja, so Raummikros installieren, die irgendwo versteckt alle.
Genau, ich halte es dir sofort ins Gesicht. Nee, aber weil du zum Beispiel erzählt hast, dass manche Kollegen auf irgendwelchen Gigs oder auch andere, die halt da als Tontechniker schon irgendwie im Vorfeld, ne, bevor das Konzert anfängt, habt ihr ja erstmal ja, eure Zeit, wo ihr euch einspielen müsst, wo der Ton irgendwie funktionieren muss und so weiter, die oft dann denken, du bist auf Droge, ja, hast du erzählt, ja, weil du halt so drauf bist. Ja,
ja, es ist ja, es gab sehr oft das, die Vermutung und das Gerücht, dass ich auf aufputschenden Drogen wäre, weil ich renne halt anscheinend, ich krieg's nicht so mit, so für mich ist alles normal, ich check das nicht, aber anscheinend renne ich ganz oft unruhig im Kreis 2 Stunden schon vor einem Gig. Und ich wärme mich immer, oft wärme ich mich so früh schon auf, dass es dann irgendwie total nervig wird, noch zu warten. Und ich meine, ja, jetzt bin ich seit 2 Stunden, laufe ich hier im Kreis, wann geht das endlich los? Ja, ja. Jetzt setze ich mich mal wieder hin.
Irgendwie. Weil schon so heiß bist, wie so ein Rennpferd. Jetzt muss losgehen.
Ja, voll, ja.
Aber wie ist das? Das Licht geht an, der erste Akkord wird gespielt. Und die Menge geht ja meistens bei euch sofort rein. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt, weißt du, so 3 Lieder brauchst, um ein Warm-up zu spielen, sondern da geht eigentlich, finde ich, immer gleich, irgendwie geht der Punk ab. Seid ihr auch gleich sofort im Moment, bist du sofort im Moment? Ja? Oder wie ist das, du gehst da raus, du spürst die Energie von den Leuten, von der Halle. Blendest du das einmal aus und konzentrierst dich auf das, was du machen musst? Ne? So deine Setlist, deine Musik? Oder wie empfindest du diesen Moment?
Ich glaube, dass es auch ein stetiger Prozess ist, an dem man auch arbeitet. Also das ist eine sehr schwierige Situation. Also das ist Feintuning unter uns Musikern auch auf der Bühne, dieser Moment. Es gibt, glaube ich, kein Schema F da. Das Ding ist, jede Situation ist immer anders. Jeder Gig ist anders. Jedes Publikum ist anders.
Ja.
Und es gibt ganz, ganz verschiedene Szenarien. Es gibt, wie du sagst, es gibt das Szenario, du gehst auf die Bühne und die Leute sind von erster Sekunde an dabei. Ist cool. Ist gar nicht mal per se mein Favorite-Szenario, glaube ich. Mhm. Also es ist natürlich unfassbar toll und was Schönes, aber es gibt auch dieses Szenario, du gehst auf die Bühne und du denkst dir, alright, und dann spielst du 2, 3 Songs und du guckst hoch und das Publikum ist statisch und guckt einfach nur. Und dann denkst du dir, shit, was ist denn hier los?
Okay.
Und dann,
ist euch echt schon mal passiert? Ja,
oft,
ja wirklich.
Oft, es gibt seltsame Vibes, sag ich mal. Ob das dann vom Publikum an den Menschen liegt, gar nicht mal. Das kann ja ganz viel sein. Das ist die Veranstaltung an sich. Es gibt die skurrilsten Dinge, wirklich. Es gibt nichts, was es nicht gibt da auch. Und es ist immer total spannend. Und du musst ja auch irgendwie versuchen, die Leute zu verstehen so ein bisschen, weil sie meiner Meinung nach ja auch ein Teil des Prozesses sind. Sie sind ja in diesem Moment mit dabei. Also ich denke immer sehr im Moment. Ich bin mit meinen Jungs auf der Bühne im Moment und da vorne sind lauter Menschen und wir teilen uns alle gerade Raum und Zeit zusammen. Und du versuchst ein bisschen das Publikum zu verstehen und versuchst auch so ein bisschen zu gucken, okay, wie kitzle ich sie? Und es gibt oft, wir hatten oft viele Shows, wo ich gemerkt habe, wenn ich mehr als 100% gebe, wenn ich 140% gebe, offensichtlich, wenn ich völlig über die Grenzen schlage, dann locker ich irgendwo diesen Rost in dem Publikum auch, dass sie merken, boah, der...
Also wenn der jetzt alles gibt, dann müssen wir aber auch...
Genau, und ich darf. Also oft habe ich das Gefühl, die Leute würden gerne mehr und trauen sich auch oft nicht.
Ja, einer muss anfangen.
Es ist oft sehr so ein bisschen auch dieses... Viele Leute trauen sich nicht zu tanzen auch, weil, also gerade auch So, nichts für ungut, aber auch die Deutschen sind jetzt auch nicht unbedingt das Volk, was jetzt irgendwie, sag ich mal, den Samba irgendwie so in die Wiege gelegt bekommen hat. So. Ja. Du musst die Leute oft rauskitzeln. Und das ist aber, finde ich, das Schöne, was wir machen können, ist einfach den Leuten zu sagen, schau mal, du kannst hier dich zum völligen Affen machen. Wir machen es auch. Du kannst völlig übertreiben. Es ist scheißegal.
Ja. Feel it.
Go for it einfach. Sei im Moment. Wenn ich jetzt wandern, scheiß drauf. Ja. Ganz ehrlich einfach. Lass die Emotionen dich überwältigen. Lass es raus. Egal, was die anderen sagen.
Ja.
Und ich glaube, das ist immer, das ist so eine, das ist auch etwas, was uns motiviert, glaube ich, immer, so, wenn wir auf die Bühne gehen.
Und das ist auch das Magische, finde ich, an Konzerten, dass du da im Endeffekt ja wirklich einfach mal komplett du sein darfst. Also ich bin jetzt hier Publikum, ja. Und ich habe die Musik auf der einen Seite, aber ich habe auch einfach mein großes Gefühl dazu.
Ja.
Und wie du so schön gesagt hast, scheiß drauf, was irgendwer jetzt denkt, ob ich komisch tanze, mich blöd bewege oder was auch immer. Ja. Kann mir egal sein.
Ja.
Weil ich bin jetzt da und ihr seid da. Und
die Energie in dem Saal ist das Konzert. Nicht das, was die Band macht, ist das Konzert, sondern alle zusammen
sind
das
zusammen. Konzert.
Und das ist, es gibt auch vielleicht manchmal, habe ich das Gefühl, viele, viele Künstler und Künstlerinnen, die das ein bisschen vergessen. Oder das ist das, was mich an Rock'n'Roll immer begeistert hat. Dieses Gemeinsame, dieses Miteinander, dieses, pass mal auf, wir sind hier nur Typen irgendwie mit einem Verstärker und einer Gitarre in der Hand und wir reisen von Stadt zu Stadt, aber wir alle gemeinsam in diesem Raum können jetzt die Welt verändern, gefühlt, für einen Moment zumindest.
Ja.
Und das tut's auch oft. Vielleicht veränderst du nicht die komplette Welt, aber es ist immer ein Kiddy da unten drin, dessen Welt du verändert hast.
Ganz bestimmt.
Bei mir war es auch so, mein erstes Rockkonzert, ich habe nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne ist. Ich wusste nicht, was da passiert ist. Ich fand's so krass.
Ja.
Und ja, warum nicht mehr dieser Momente irgendwie machen?
Voll cool. Du, was mich auch noch interessiert, rück mal raus hier. Gibt es irgendwie eine Anekdote aus eurem Tourleben, die irgendwie mega witzig ist oder mega skurril oder irgendwas, was ihr erlebt habt, wo du sagst, weißt du so, die erzählst du eh oft gerne mal, weil es irgendwie, weißt du, so special war?
Mhm.
Aus eurem Tourleben.
Es gibt ganz viele kleine so. Es ist immer schwer, auf Knopfdruck, die Frage kommt öfter und es ist schwer, auf Knopfdruck eine rauszuhauen, so, weil es ganz, ganz viele kleine sind und viele, viele so Insider-Dinger. Ich kann es nur versuchen zu beschreiben, dass man sich vorstellen muss, oft denken Leute von so einem Nightliner, einem Tourbus, und das ist so, wow. Die reisen da irgendwie von Stadt zu Stadt. Man darf nicht vergessen, dass es am Ende des Tages, es ist ein riesiger Bus, in dem 20 Typen, meistens Männer vorwiegend, sitzen, die alle in ihrem Kopf, weil sie auf Tour sind, endlich 15 sein dürfen. Also du hast einfach, stell dir einen Reisebus vor mit 20 15-Jährigen. So.
Super.
Genau, es ist sehr witzig, es ist total skurril, es ist auch irgendwie nicht unbedingt der Gipfel der menschlichen Zivilisation. Aber du hast immer die Musik als verbindendes Element, das ist schön. Da gibt es viele... Da gibt's viele, viele kleine Sachen. Was für mich.
Komm, erzähl mal eine.
Was für mich wahrscheinlich unvergesslich sein wird, ich bin so emotional. Wahrscheinlich die erste Amerika-Tour, die wir hier hatten. Das war mit einer Band namens Obituary.
Wie lange ist das her? Wann war das?
2017. Und die hatten uns quasi eingeladen und das waren Kindheitsidole. Also ich habe jahrelang auf das Poster gestarrt, wenn ich aufgestanden bin. So. Und wir haben uns mit denen irgendwie den Bus geteilt. Und das war durch Amerika zu tuckern, da irgendwie mit den Jungs und da irgendwie halt 5 Uhr morgens auch mal im Bus noch wach zu sein und irgendwie sich bewusst zu werden, was man hier gerade macht, irgendwie ist total, das ist sehr, 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 sehr spannend.
Wie unterscheidet sich das amerikanische Publikum vom deutschen? Kann man das sagen?
Ja. Ich kann das jetzt natürlich auf Metal nur beziehen.
Ja.
Die Amerikaner trinken deutlich weniger.
Mhm.
Also in Deutschland ist es schon bei Heavy-Metal-Konzerten ja so, gerade am Wochenende, dass einfach die Leute, ne, da 3, 4, 5, 6 Bier, das ist halt einfach, ne, normal. Das ist nicht so, dieser Alkoholkonsum. Also ganz, ganz viele Leute trinken gar nichts oder trinken einfach keinen Alkohol.
Ja, siehst du mal, du weißt ja, wie gesagt, dass ich straight edge bin, kommt ja auch aus Amerika.
Es ist einfach nicht diese Kultur, es ist nicht dieses trinken, heute ist ein Konzert, wir hauen uns alle weg, Kultur, sondern heute ist ein Konzert.
Ich gehe da hin und höre es mir an.
Ich hole mir vielleicht ein Getränk mal.
Ja.
Genau.
Cool.
Den Eindruck hatte ich. Und auf jeden Fall mehr Testosteron, hatte ich das Gefühl. Und mehr, teilweise mehr, gerade bei der Musik, die wir machen, auch mehr Energie und mehr auch Aggression, die da irgendwo explodiert es in dem Publikum. Mhm. Nicht per se negativ, aber es war oft so, weil wir immer die Leute aufrufen dazu, einen Moshpit zu machen und, ja, und Circle Pits, so wie wir das kennengelernt haben in Deutschland, auf europäischen Festivals, ist das für uns immer, ne, wir sind immer im Circle Pit mit einem Grinsen im Gesicht und Lachen und jeder und total liebevoll auch und, ja, rücksichtsvoll
trotzdem. Ja, ja, jeder hebt den anderen Party, wieder auf, ja, ja, passt.
Und dort war es so, dass wir gespielt haben und dann sind diese Pits entstanden, haben wir schon gemerkt, so, wow, da ist eine andere Energie da. Mhm. Die ist, wow, die ist nicht ohne, die ist, mhm, krass. Gerade auch, sage ich mal, wo verschiedene Leute aus verschiedenen Umgebungen, sage ich mal, wir haben in Grenzgebieten gespielt, wo auch viele Mexikaner da waren, die unglaublich Energie hatten. Und Wahnsinn, also ein Wahnsinnspublikum, total, mhm, geil. Mhm. Aber du hast gemerkt, okay, es ist ein anderes Level von Energie. Und gerade weil die Leute auch nüchtern sind und trotzdem ist da so viel, also das war oft spürbar so.
Hast du die Doku gesehen von Woodstock? Also vom letzten, ne, wo es ja so eskaliert ist, ne, nach Limp Bizkit, nee, musst du dir mal anschauen, ja, weil das erinnert mich jetzt gerade dran, was, ja, du erzählst, ne, weil da ja auch so diese unglaubliche Aggressivität dann in voller Härte ja durchgekommen, mhm, ist von den Jugendlichen, ne? Also, mhm, wie gesagt, die konnten es ja überhaupt nicht mehr bändigen,
ja,
und dann ist es ja wirklich ins Gefährliche übergekippt.
Ich erinnere mich gerade an ein Konzert, das wir gespielt haben. Ich bin mir nicht sicher, wo es war. Es war, ich glaube, in Arizona oder so. Wirklich am Land, am Dorf. Und so einem kleinen, hieß ungefähr so Jake's Backroom oder so, hieß die Venue. Und wir haben dort gespielt. Und vor der Tür stand erstmal so ein Pickup mit so einem Maschinengewehr oben drauf. So was siehst du ja hier jetzt nicht einfach, oh, so rumstehen.
Das ist ja wie im Film.
Ich dachte, wir, oder, sind...
From Dusk Till Dawn.
Du bist im Wilden Westen. Ja. Du stehst dann da und denkst dir, okay, das ist nicht Film, es, ja, existiert wirklich.
Ja,
du,
ja,
bist da. Und das,
obwohl mir das beim ersten Mal, als ich in Amerika war, auch so ging, da waren so viele Klischees am Start,
ja,
dass ich mir echt dachte, wow, es ist ja wirklich wie, ja, im Film.
Weißt, absolut, du, so,
ja,
das,
ja,
ist irre.
Ja.
Und was da war... Da gab es, vor der Bühne wurde ein Zaun aufgestellt und das Publikum wurde halbiert mit einem Zaun.
Mhm.
Und die Leute wurden getrennt. Unter 21 durften nur auf die eine Seite, über 21 auf die andere Seite.
Wow.
Weil die eine Seite hatte keinen Zugang zur Bar,
mhm,
wegen Alkohol.
Mhm.
Wo ich mir dachte, hä, also es gibt ja auch einfach grünes Bändchen, rotes Bändchen, ja, und, ja, Sache, ja, wäre gegessen, sag ich mal.
Ja.
Nee, da wird ein Zaun vor der Bühne errichtet. Das heißt, wir stehen auf der Bühne und in der Mitte der Bühne geht ein ganz hoher...
Echt zu Zaun
durchs Publikum. Und du hast halbiertes Publikum. Einmal das junge Publikum und einmal das andere Publikum.
Das ist ja eine Geschichte.
Das junge Publikum bestand überwiegend aus eher mit mexikanischem Background, auch,
ja,
Kids. Und dann an diesem Zaun stand noch ein Security. Und die Kids waren so von der Musik, sag ich mal, irgendwie aufgeladen, dass sie diesen Zaun niederreißen wollten und da irgendwie drangehangen sind. Und die Security kam aber hin und hat sie immer runtergeschlagen. So. Und das passiert 2 Meter vor dir plötzlich.
Und du musst da spielen.
Genau, ja. Und du denkst dir, wow, wie gehe ich damit um gerade?
Ja.
Weil normalerweise intuitiv wäre natürlich gewesen, so stopp.
Ja, so geht's nicht weiter.
Was passiert hier?
Ja, ja.
Du bist ja selber irgendwie Gast gerade in dem Moment und denkst dir so, okay, was können wir jetzt hier, vier 25-jährige Jungs, können wir jetzt irgendwie hier versuchen,
aus Bayern
in Arizona, jetzt hier eine politische Debatte über, ja, Zäune irgendwie, ja, ne? Also muss das sein und so,
ja, ja,
sollen wir wirklich das Fass jetzt hier aufmachen?
Ja.
I don't know.
Ja.
Ganz seltsame Situation, ja, aber auch interessant, also ist ja sehr...
Cool, aber da lass mich jetzt mal kurz reingrätschen, weil ich glaube, wir sprechen hier nämlich schon über 50 Minuten, ist aber okay, aber ich würde das, glaube ich, gerne jetzt so als Schluss Gesprächspunkt noch aufgreifen. Weil ich schon auch denke, wenn man in der Öffentlichkeit steht als Band, ja, und Leute zu einem aufsehen, ja, hat man ja auch irgendwo schon eben eine Verantwortung.
Absolut.
In irgendeiner Richtung, vor allem auch politisch. Du weißt ja, was jetzt gerade abgegangen ist,
ja,
im Punkt um, ich lade Bands aus von irgendwelchen großen Festivals,
ja,
ne, weil ich in der Vergangenheit vielleicht mal hier meine Hand hochgehalten habe,
ja,
in Richtung Nazi. Also ich rede jetzt hier einfach nicht über Bandnamen, weil ich jetzt selber dieses, weißt du, dieses,
ja,
politische Fass hier in meinem Podcast nicht aufmachen möchte und auch meine Meinung dazu überhaupt jetzt nicht kundtun möchte. Aber wie siehst du dich da selber Also du hast jetzt gerade gesagt, eben so, sollen wir jetzt drüber reden, sollen wir nicht drüber reden? Aber hast du auch Momente, auch vor allem als Frontmann am Mikro, wo du deine politische Meinung kundtust in irgendeine Richtung, dass du einfach mal sagst, so, das muss jetzt hier mal raus?
Ja, zu 100%.
Schon, oder?
Rock'n'Roll ist nicht der Ort, wo man Dinge nicht ausspricht und schluckt. Dafür ist
Ja.
es da. Und die Dinge sind dann, und denke ich nie, also sind definitiv politischer Natur, aber da geht es nicht um ob CDU oder ob SPD, da geht es um ein generelles Verständnis von Miteinander und
Und
von
Menschlichkeit.
Menschlichkeit
Genau, was
und
geht und was geht gar nicht.
Rücksicht. Und Musik ist immer ein toller Rahmen, finde ich, um ein Beispiel zu setzen, zu sagen, guck mal, Leute, es geht.
Ja,
Es ist
miteinander.
so egal, wo jemand herkommt gerade. Es ist egal, wie jemand aussieht. Es ist egal, wen du liebst. Es ist alles egal. Wir sind alle eins und wir
Ja.
sind alle Menschen und wir alle sind hier in dem Moment und wollen unser Leben genießen und wollen irgendwie diesen Moment erleben gemeinsam. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, finde ich immer, um den Leuten das vielleicht in den Alltag mitzugeben. Also ich versuche oft, das zu nutzen und zu sagen, guck mal her, Leute. Werdet euch gerade bewusst, was hier gerade Tolles passiert und nehmt es doch vielleicht einfach mit in den Alltag mit.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Weg, wo man vielleicht irgendwie da was Positives bewirken kann.
Ja.
Ich will nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, das ist richtig und das ist falsch, sondern ich will einfach nur durch ein positives Beispiel den Leuten mitgeben, hey, ne,
Genau,
also
spread love.
im Grunde, ja, im
Ja,
Grunde, im
ja, ja.
Grunde, ja.
Aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja
Im
Bands, die
Grunde.
sehr, sehr politisch sind, auch in
Ja.
ihren Texten und überhaupt, also wie
Ja.
gesagt, wo du manchmal auch das Gefühl hast, das ist heute fast eine politische Veranstaltung auf der
Ja,
Bühne.
ja. Finde ich super, dass das gibt auch.
Ja,
Das ist,
du.
also ich komme aus dem Punk in meinem Herzen. Ich
Ja,
bin
ich ja
alter
auch.
Punker, also
Also wie gesagt,
ich bin
und
so
vor allem, man
aufgewachsen.
entscheidet sich ja auch, welche Band man gut findet und welche Texte man gut findet und
Ja.
welches Mindset, ne?
Ja.
Also das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Aber ich denke auch vor allem eben in der Szene ist es wichtig, da auch irgendwie, ne, ein Statement zu setzen und sich
Definitiv.
ganz klar da auch zu positionieren.
Definitiv. Wünsche ich mir auch von mehr Leuten, gerade sage ich mal, im Metal-Genre ist es oft
Ja.
so ein bisschen ganz, ganz widerlich auch. So Grauzone, vertuscht irgendwie, so ganz, ganz schlimm. Und ich finde, es kann nicht so oft gesagt werden. Dass,
Ja.
also die Vielfalt, Diversität und das Miteinander, das ist das absolute Wichtigste. Und da hat einfach irgendwie ein engstirniges Mindset oder faschistisches Mindset hat da einfach das nichts verloren. Und wir müssen da alle irgendwie zusammenhalten, um genau das Gegenteil zu bewirken. Und so hippiehaft es klingt, im Grunde eigentlich Liebe zu verbreiten, es ist so.
Ein schönes
Ja, das hatte ich ja gehofft, dass es gut klappt.
Schlusswort. Jetzt hast du aber die,
Ja.
das haben wir übrigens eingeübt vorhin, ja, wir wussten
Nee, ich, wie
genau.
gesagt, ich improvisiere immer alles.
Genau, wir haben nämlich genau gewusst, mit welchem Satz wir diesen Podcast schließen wollen. Lenny, es war mir ein Fest.
Es war mir auch eine
Es war
Ehre.
so schön, dass du da warst und vor allem, ich könnte jetzt hier, wie gesagt, noch stundenlang wahrscheinlich deinen Anekdoten und deinen Geschichten lauschen. Wir machen hier das Mikro aber an dieser Stelle aus. Wir zwei quatschen hier wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Und alles, alles Liebe, ne, euch Jungs. Also wie gesagt, du weißt, ich bin glühender Fan auch, ja. Ich könnte es dir jetzt dann nachher zeigen, ich habe sogar ein T-Shirt.
Wow. Ja, es
Und
wird.
das trage ich auch wirklich gerne ganz stolz durch München und erkläre jedem, der immer sagt, wer ist bitte Dust Bowl? Dann sage ich, ja, das sind ein paar Wahnsinnige aus Landsberg. Und nein, wie
Trifft
gesagt,
es ganz gut, ja.
ja, genau. Nein, wie gesagt, ich wünsche euch wirklich, ich kann jetzt nach unserem Podcast nicht mal sagen, viel Erfolg, weil, wie gesagt, darum geht es euch nämlich jetzt ja wirklich nicht in erster Linie, sondern ich wünsche euch einfach nur ganz viel Liebe und viel Freude weiterhin und dass es euch also gut geht mit dem, was ihr macht. Ne?
Dankeschön.
Gerne. Ka?
Wir gucken mit, wir haben Bock auf die Zukunft. Es wird viel, viel Cooles kommen, Cooles passieren. Wir sind sehr hyped. Also.
Ja, super cool. Und ich bin an eurer Seite. Ich werde das weiterhin verfolgen. Gell? Und euch da draußen danke ich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es auch mal spannend, hinter die Kulissen schauen zu dürfen von einem Rockstar. Nein, Schmarrn, Spaß beiseite. Einfach von einem Musiker, der das Vollgas lebt. Und also wie gesagt, ich fand es super spannend, da heute auch mal ein bisschen mehr über diesen persönlichen Background erfahren zu dürfen. Ja, also dann sage ich einfach Tschüss für heute und bis bald.
Tschüss.
Forever.
Bam.